ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Bald nun ist Weihnachtszeit. Das ist nicht nur die Wahrheit, sondern auch der Name einer DDR-Weihnachtsschallplatte. Und diese Schallplatten legen wir heute noch einmal auf. Die Weihnachtslieder in der DDR sind heute unser Thema. Wenn sich die Pyramide auf dem Wohnzimmertisch drehte und der bunte Teller unter dem Weihnachtsbaum lag, dann drehten sich auf dem Plattenteller die Weihnachtslieder des Ostens. Darüber erfahren wir auch von meinem Gast Ulrich Kaiser. Der ehemalige Kruzianer leitete auch den MDR Kinderchor und ihn prägte besonders die Musik des Kreuzchores. Und er kann sich an jedes Weihnachtsfest noch ganz tief erinnern.
Wir haben dann früh in der Christnacht, früh um 6 Uhr, das ist so eigentlich meine mitschönsten Momente, die ich überhaupt hatte, sind wir nachts um 4 geweckt worden dann. Die Nacht war kurz, weil wir hatten ja auch den Heiligabend ja im Internat gefeiert, haben dort auch Geschenke bekommen und alle waren mal richtig nett zu uns und alle haben gefragt, ob wir denn nicht jetzt mal langsam schlafen wollen um 12 und wir haben, nö, eigentlich keine Lust. Also das war immer alles anders, ein verrückter Tag im Jahr und man kam dann irgendwie zum Einsingen 5:30 in die Kirche und die war gerammelt. Voll. Und dann haben wir dort unser traditionelles Mettenspiel aufgeführt mit Engeln, mit Hirten, mit Königen, alles in Verkleidung. Die ganze Kirche wurde bespielt, da gab es den Fernchor der Engel, der war irgendwie im Treppenhaus aufgebaut und da gab es dort eine kleine Gruppe und dort eine kleine Gruppe und es spielten auch Instrumente mit, auch um die Zeit schon. Das war also alles immer zu wenig geprobt, aber es war alles immer vorbereitet und ich könnte mir ein Leben ohne diese Erfahrung überhaupt nicht mehr vorstellen.
Wir spüren heute noch einmal den Weihnachtsliedern in der DDR nach. In diesem Sinne, guten Abend, schönen Abend und willkommen im Exquisit-Podcast. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf Weihnachten mit Ihnen. Bei uns sind heute die Lichter angezündet und wir haben den Plattenspieler an. Wir wollen uns erinnern, wie es sang und klang, wenn Weihnachten war. Früher. Mit den Weihnachtsliedern der DDR. Doch wie vertrug sich die geflügelte Jahresendfigur mit Jesulein zart? Und blendet Weihnachten nicht alle Politik und alle Gesellschaftsformen aus und bringt die Menschen einfach zusammen? Mein Kollege Dirk Henze mit seinem Blick auf die Weihnachtslieder in der DDR.
Die DDR war als Staat nie kleinlaut, wenn es darum ging, sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Der Sieg des Sozialismus wurde immer getrommelt, nach innen wie außen. Doch vor Weihnachten hatte man irgendwie Respekt. Das Fest war älter als der Begriff Arbeiterklasse. So verführerisch es sicher gewesen sein mag, einen gütigen, sozial orientierten Mann im roten Mantel als, sagen wir, verdientes Mitglied der Revolutionsbrigaden bei der Befreiung des Nordpols zu deklarieren, es wurde nie wirklich versucht. Auch traute sich keiner, Marx und Engels direkt mit Jesus' Geburt in Verbindung zu bringen. Weihnachten war einfach zu groß für eine ideologische Umdeutung, aber vielleicht konnte man ja wenigstens die Kirche hinter der Tanne verschwinden lassen. Zum Beispiel in den Liedern. Auch da wagte niemand, einfach die Klassiker umzutexten im Stile von »Morgen kommt der Generalsekretär, häng schnell raus die Fahnen« oder »Ihr Kinderlein, kommet zur Pionierorganisation«. Nein, da brauchte es neue Gassenhauer voller Zuckerguss und Zentralheizungswärme. Ohne Wörter wie Christkind und Gottes heiliger Sohn. Selbst das Krippenspiel war modern gedacht nur noch eine Säuglingsbespaßung in der Kinderkombination. Sozialistischer Wohnungsbau verzichtete auf jegliche Stallgebäude. Im Geiste dieses Aufbruchs entstand in der DDR aber das hier. Sind die Lichter angezündet? Ein wunderschönes Weihnachtslied fernab jeder Agitation. Ein vertontes Gedicht über geteilte Freude in friedlichem Miteinander und jede Menge stimmungsvolles Kerzenlicht. Da freute man sich regelrecht auf eine Stromsperre. Ein beachtlich sensibler Versuch, kirchlichen Ursprung außen vor zu lassen. Man konzentrierte sich in DDR-Weihnachtsliedern auf den Genuss.
Oh, es riecht gut, oh, es riecht fein, bald rühren wir Teig zu Plätzchen ein.
Und natürlich die Vorfreude. Und erklärte indirekt sogar ein wenig die Mangelwirtschaft. Dass es manche Dinge nicht mehr gab, hatte vermutlich mit der Heimlichkeit zur Weihnachtszeit zu tun.
Meine Puppen sind verschwunden, hab nicht mal den Bär gefunden.
So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit.
Alles Lieder, die die DDR feierlich überlebt haben, weil sie gut sind und unverdächtig.
Wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam auf Weihnachten und das machen wir so wie früher, mit den Weihnachtsliedern von einst. Denn wie heißt es so schön in Vorfreude schönste Freude? Und das vierte Lichtlein brennt, Lieder klingen im Advent. Zwischen Christbaumschmücken und Geschenkejagd im Konsum, wenn die Weihnachtslieder erklangen, wurde es oft besinnlich in der Republik. Und auch fröhlich. Und eben weihnachtlich. Obwohl die Weihnachtslieder oft eher einen weltlichen Charakter hatten. Hans und Ilse Naumikat, Christel Ulbrich, Siegfried Köhler oder auch Hans Sandig. Sie alle haben ihren Teil zu den typischen DDR-Weihnachtsliedern beigetragen. Sie haben uns die Weihnachtslieder unserer Kindheit geschenkt und das heilige Fest etwas weltlicher gemacht. Nun ist die Weihnachtszeit auch immer die Zeit der Chöre. Und wenn Sie da früher zum Beispiel Konzerte der Kruzianer besucht haben im Advent, dann haben Sie ihn vielleicht damals gehört. Ulrich Kaiser, der gebürtige Dresdner, sang im Kreuzchor und leitete später den MDR Kinderchor. Mit ihm erinnern wir uns heute an die Weihnachtslieder in der DDR. Herzlich willkommen, Herr Kaiser, im Exquisit-Podcast.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich.
Weihnachtslieder in der DDR, das waren ja erstmal durchaus schon die üblichen, die man kennt. Das waren jedoch auch die Lieder, die mehr einen, ich sag mal, weltlichen Bezug hatten. Und das waren auch klassische Lieder, wie Sie sie im Kreuzchor gesungen haben.
Ja und nein. Der Bezug zu Weihnachtsliedern, die wirklich direkt mit der DDR in Verbindung stehen, die also in der DDR geschaffen wurden, wo also das Christliche, Religiöse eben nicht vorkommen durfte, die sind mir als Kind eigentlich gar nicht begegnet, nur von größter Ferne, weil ich ja meine Kindheit im Dresdner Kreuzchor verbracht habe. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Weihnachtsliederabende gegeben, auch in weltlicher Umgebung, also in Kulturhäusern, in Dresden Kulturpalast und wo auch immer, in der Stadthalle in Chemnitz. Das war jedes Jahr, das waren auch immer tolle Konzerte. Aber wir haben das immer konsequenterweise mit komplett christlichen Weihnachtsliedern gestaltet, diese Programme. Das war dem Chorleiter damals eben auch sehr wichtig. Der war da wahrscheinlich in irgendeiner Art musikalischen Widerstand und hat dafür gesorgt, dass eben da die traditionellen DDR-Weihnachtslieder in unserem Programm so gar nicht vorkamen. Und die habe ich natürlich trotzdem irgendwie von ferne gehört und auch auf den Weihnachtsmärkten wurde das ja auch damals schon beschallt und so, das gab es dann natürlich auch. Aber eigentlich in meiner eigenen Kindheit habe ich die gar nicht von innen erlebt.
Von wann bis wann waren Sie denn eigentlich beim Kreuzchor?
Also ich bin 1973 geboren und bin mit 10 dort ins Internat gegangen, also 83 und war dann bis einschließlich 11. Klasse, also 8 Jahre, war ich dann dort im Dresdner Kreuzchor, also auch über die politische Wende hinaus. Und anschließend bin ich dann noch 3 Jahre in das Internat des Winsbacher Knabenchores gegangen und habe dort dann auch Abitur gemacht. Das waren meine 2 Knabenchöre, in denen ich war. Insgesamt 11 Jahre war das und war eine sehr prägende und auch meistens eine sehr glückliche Zeit.
Jetzt haben wir schon gehört, die Weihnachtslieder haben sich unterschieden. Wir haben die christlichen Inhalte im Kreuzchor. Wir haben die weltlichen Weihnachtslieder, so möchte ich sie mal nennen, die auch auf den Weihnachtsmärkten liefen, die viel auch von den Rundfunkkinderchören gesungen wurden früher.
Genau, ja.
Inwiefern unterschieden die sich da? Wie haben Sie denn das empfunden, wenn Sie auf dem Weihnachtsmarkt waren? Man weiß ja doch, was man so singt in seiner Probe und bei den Konzerten. Und dann klingt an der, ich sag mal, an der Glühweinbude, wo Mama und Papa vielleicht einen Glühwein trinken, klingt ja dann doch ein bisschen was anderes.
Ja, aber bei den Weihnachtsliedern ist es ja auch so, die haben ja auch eine gewisse, also auch bei den traditionellen Weihnachtsliedern, eine gewisse Tradition hinter sich. Mhm. Es gibt jetzt natürlich weitaus nicht so viele wie im deutschen Volksliedbereich. Da gibt es ja quasi, es ist ja fast nicht zu zählen, viele, viele 10.000 sind das. Bei den Weihnachtsliedern ist es doch überschaubar. Also die Zählungen gehen so um die 200 oder so. Also gar nicht so wahnsinnig viel. Die Klassiker werden immer wieder geliebt und immer wieder gefordert. Und deswegen kommt man gar nicht so auch dann dazu, noch Alternativen aus dem Kästchen zu holen. Aber letzten Endes ist es so, dass ja auch viele Lieder entstanden sind von, was weiß ich, im 19. Jahrhundert, die dann ihre Chance gehabt haben und die Chance aber nicht genutzt haben. Die sind dann irgendwann auch liegen geblieben und wurden dann nicht weiter gepflegt, weil sie eben vielleicht auch zu simpel waren oder zu kitschig vielleicht auch oder ich weiß nicht, was dann eben dafür auch zum Teil sprach. So ein Weihnachtslied braucht ja, und zwar unabhängig davon, ob es jetzt religiös initiiert ist oder eben rein weltlich, hat er dann eine Chance, wenn es eine große Eingängigkeit hat, erstmal von der melodischen Führung, es darf aber eben nicht zu banal sein. Also einfach eine Turnleiter rauf, Turnleiter runter würde nicht funktionieren. Trotzdem muss es jeder sofort eigentlich nachsingen können. Und eben gerne auch einen Text, der irgendwie emotional vielleicht tangiert. Und das mag sein, dass dann auch so ein DDR-Weihnachtslied von der Textierung her vielleicht auch unmittelbarer nachzuvollziehen ist als jetzt so ein Klassiker wie im christlichen Bereich ist ja Es ist ein Ros entsprungen oder Maria durch den Dornwald ging oder so. Das sind dann Lieder, die natürlich auch von der inhaltlichen Herkunft her einen relativ großen Ständnisbereich brauchen und großen Tiefgang brauchen. Das ist, glaube ich, bei den DDR-Weihnachtsliedern nicht. Die kann man hören, die kann man singen, die kann man sofort verstehen. Und sie gehen aber eben auch in der Regel sofort ins Ohr. Das muss man dazu sagen. Das sind schon sehr viele Gassenhauer oder Ohrwürmer dabei, die dann dadurch eben auch ihren entsprechenden Erfolg hatten in den Jahren.
Welche Lieder sind Ihnen besonders aus dem Kreuzchor präsent oder auch Weihnachtsmusiken, wenn wir jetzt auch an das Weihnachtsoratorium meinetwegen denken, wenn das zum Vortrag kommt, ist ja nicht nur ein Lied. An was erinnern Sie sich denn da besonders lebhaft?
Das ist schwer zu beantworten, weil wir haben schon einen relativ großen Repertoirebereich abgedeckt. Also an den klassischen christlichen Weihnachtsliedern, die auch jetzt so im Gesangbuch stehen, haben wir eigentlich quasi alles früher oder später mal gesungen. Und die jetzt besonders populären, also mir geht immer bei Udo Fröhliche, kriege ich immer Gänsehaut. Immer noch, jetzt bin ich 51 und erlebe das ja auch, das ist immer so der Inbegriff von Heiligabend. Und wenn die ganze Kirche dann da irgendwie aufsteht oder jetzt sitzt man lieber heutzutage und Udo Fröhlich singt freudig, das ist schon, das geht mir tief ins Mark. Aber auch vor wenigen Jahren hatten wir ja auch Stille Nacht, 200 Jahre Jubiläum. Das berührt mich dann auch sehr, wenn ich mir vorstelle, das Lied wird seit 200 Jahren tagtäglich irgendwo auf der Welt gesungen, ist in unzählige Sprachen übersetzt worden. Ich weiß nicht, wir haben das damals recherchiert, mal irgendwie 200, 300 Sprachen gibt es dieses Stille Nacht. Also die ganze Welt wird verbunden durch ein Lied. Ich bin dann eben ein Mensch, den das sehr bewegt und der das auch berührt. Und das sind so die Klassiker. Also Stille Nacht, Ode Fröhliche. Natürlich, Es ist ein Ros, da gibt es einen wahnsinnigen schönen Satz von einem Komponisten namens Michael Pretorius, singen eigentlich fast alle Knabenchöre auch jedes Jahr. Die werden immer wieder gefordert, zu Recht, weil sie eben auch in den Menschen etwas anrühren, was durch reines Sprechen, durch Erzählen, durch Geschichten, durch Text nicht erreichbar ist. Das ist das Schöne für uns Chorleiter, dass wir die Chance haben, eben die Menschen zu erreichen auf einer Ebene oder in einem Bereich, wo andere eigentlich nicht vordringen können. Das ist ein großes Glück, wenn man sowas machen darf.
Kamen weltliche Lieder für den Kreuzchor überhaupt in Frage oder wirklich gar nicht?
Kam überhaupt nicht in Frage. Mhm. Kann man sich jetzt rückwirkend eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Also da war die Chorleitung, die sehr uns gegenüber sehr dominant auftrat und auch selbstherrlich und auch in gewisser Weise diktatorisch schon war. Und es gab also nicht viel Möglichkeiten zu widersprechen, wenn man nicht also dann den Strafenkatalog irgendwie sanktioniert erspüren muss, wollte. Aber in der Hinsicht war der damalige Kreuzkantor sehr aktiv und hat den Chor also wie in so einer Blase gehalten. Und das war wie so eine, haben wir es immer empfunden, eigentlich wie so eine Art Opposition im musikalischen Sinne. Also da haben wir eben Dinge gemacht oder Dinge gesungen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Es gab kleine Ausnahmen, wenn klar war, dass der Chor irgendwie auch bei staatlichen Auftritten präsent sein musste. Also wenn wir jetzt im Palast der Republik gesungen haben, das passierte nur ganz selten. Aber wenn das dann doch mal quasi nicht zu verhindern war, dann wurde dann eher so im deutschen Volksliedbereich gewildert und dann haben wir da uns eher ausgetobt. Also ich kann mich nicht entsinnen, ein einziges sozusagen nicht christliches Weihnachtslied im Kreuzchor gesungen zu haben. Den Kontakt dazu habe ich dann sehr, sehr intensiv erfahren, als ich in Leipzig dann den MDR Kinderchor übernommen habe.
Und da sind Sie ja auch mit DDR-Weihnachtsliedern in Berührung gekommen, denn alle Rundfunk-Kinderchöre, gerade zu Ostzeiten, speziell in den 70ern, sehr viel, haben ja diese Lieder auf Platte gebannt, für uns erhalten. Und das ging ja durch alle Wohnzimmer früher.
Ja.
Wie war denn das früher beim Kreuzchor? Wie bereitet man sich denn auf so ein Weihnachtskonzert vor? Wie können wir uns das vorstellen?
Also beim Kreuzchor war es so, dass wir einen sehr großen Repertoirebereich hatten und diesen Repertoirebereich eigentlich das ganze Jahr, wie ich sag's mal in Anführungszeichen, abgearbeitet haben. Wir haben sehr, sehr viel Proben gehabt. Also wir haben ja am Tag, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Also der normale Chorknabe hatte, wenn ich so 5., 6. Klasse war, hatte ich 4 Stunden Probe am Tag. Manchmal waren es auch 5. Also wir haben außer ein bisschen Schule und Klavier üben und so und das Zimmer aufräumen eigentlich nur gesungen. Und da in diesem sehr intensiven Probenbetrieb wurde dann eben dieses Programm einfach mehr, ich würde es jetzt anders machen, wenn ich die Verantwortung hätte, aber ich probe ja heute auch natürlich anders, als wir damals geprobt haben. Wir haben sehr, sehr viel durchgesungen. Einfach um es immer wieder warm zu halten und diejenigen, die neu waren, haben dann von denen gelernt, die das eben vom letzten Jahr konnten. Und dann wurde es eben 10-mal durchgesungen und dann konnten es die Neuen auch. Und nächstes Jahr haben die es wieder den Neuen beigebracht. Das ist ja so ein System, wo alle Knabenchöre eigentlich darauf basieren. Die Jüngeren lernen von den Älteren. Und als wir diese Pandemie hatten, wo es eben 2 Jahre eigentlich nicht so funktionierte, ist eben da viel ins Schwanken geraten, weil auf einmal Traditionen, die entstanden, die musikalische Tradition, nicht mehr so fortgeführt werden konnten. Die Jüngeren konnten nicht mehr von den Älteren lernen, weil es diese Möglichkeit gar nicht mehr gab. Das haben wir jetzt, glaube ich, inzwischen wieder aufgeholt, aber das hat schon auch nochmal 2 Jahre gedauert, um wieder an den alten Stand zu kommen. Einige Knabenchöre sind da immer noch hinterher und haben da Lücken im Repertoire, weil eben die Haltbarkeit, sag ich mal, eines Jungen, bis er in den Stimmwechsel kommt, ja sehr überschaubar ist beim Knabenchor. Aber das ist ja auch das Spannende. Deswegen ist so ein System ja auch immer sehr lebendig.
Haben Ihre speziellen Lieder, Musiken, also diese christliche Anmutung auch, hat Sie das für Weihnachten besonders empfänglich gemacht? Wie haben Sie denn das empfunden, solche Lieder zu singen? Wie nah ist man denn da am eigentlichen Ursprung auch des Festes?
Total nah. Mhm. Also wir im Kreuzchor haben ja das sehr intensiv auch liturgisch zelebriert. Das Singen in der Kreuzkirche war ja unsere eigentliche Hauptaufgabe. So bin ich auch jeden Montag eigentlich aufgestanden mit dem Gefühl, meine Aufgabe ist, am Samstag in der Vesper zu singen und am Sonntag im Gottesdienst. Und alles andere, was dazu kam, die Reisen und die Tourneen hier und da und Schallplattenaufnahmen und so weiter, war eigentlich alles Zubrot. Wie das jetzt ist, weiß ich jetzt nicht mehr so, aber das war damals zumindest unser absoluter Schwerpunkt. Das ging damals ja auch, weil die Kirche an sich ja auch eine Oppositionsaufgabe in der DDR hatte und dadurch eben viel Zuspruch auch kam von Menschen, die mit der Kirche eigentlich gar nicht so viel am Hut hatten, aber eben die Kirche auch gesucht haben und dann natürlich auch die Kirchenmusik. Also da waren die Konzerte natürlich viel voller, als sie heute sind und die Vespern waren voller und so, und das hat sich dann nach der Wende eben alles ein bisschen relativiert. Wir haben ja auch beim Kreuzchor am Heiligabend haben wir 2 große Christvespern aufgeführt mit der gesamten Weihnachtsgeschichte, die dort erzählt wurde. In dem berühmten Bachschen Weihnachtsoratorium wird die gesamte Weihnachtsgeschichte ja auch dargestellt. Wir haben dann früh in der Christnacht, früh um 6 Uhr, das ist so eigentlich meine mitschönsten Momente, die ich überhaupt hatte, sind wir nachts um 4 geweckt worden dann. Die Nacht war kurz, weil wir hatten ja auch den Heiligabend ja im Internat gefeiert, haben dort auch Geschenke bekommen und alle waren mal richtig nett zu uns, keiner war streng. Das war wunderbar, wir konnten den Erziehern auf der Nase rumtanzen und keiner hat uns ausgeschimpft und bestraft und wir mussten nicht ins Bett und alle haben gefragt, ob wir denn nicht jetzt mal langsam schlafen wollen um 12 und wir haben gesagt, nö, eigentlich keine Lust. Also das war immer alles anders. Man durfte die älteren Chorsänger bestrafen für irgendwas, die mussten dann aufstehen. Also das war ein verrückter Tag im Jahr. Und dann ging es eben früh um 4 aus den Betten und in die Kreuzkirche und man kam dann irgendwie zum Einsingen 5:30 in die Kirche und die war gerammelt voll. Und dann haben wir dort unser traditionelles Mettenspiel aufgeführt mit Engeln, mit Hirten, mit Königen, alles in Verkleidung. Und ich war immer der Althirte, das war so mein Job und ich war wahnsinnig stolz und glücklich, da mitspielen zu dürfen. Und von daher kann ich also die ganze Weihnachtsgeschichte, es begab sich aber zu der Zeit, das Angebot und so weiter, das kann ich natürlich alles auswendig rauf und runter beten. Das ist tief, eben weil ich es als Kind erlebt habe, tief in der DNA drin, tief im Mark. Und ich könnte mir ein Leben ohne diese Erfahrung überhaupt nicht mehr vorstellen.
Man merkt auch, dass Sie da sehr mit Ihrem Herzen drin sind. Und ich wollte auch Ihre liebsten Erinnerungen so ein bisschen abrufen und wollte mal fragen, was sind denn so die liebsten Erinnerungen an die Proben vielleicht, an die Konzerte, an so dieses gemeinsame Weihnachtssingen im Kreuzchor, also wo ja sicher auch ganz viel die Gemeinschaft dazu beiträgt. Und nun haben wir schon gehört, wahrscheinlich schon diese Frühmette ist schon auch eins der, ich sag mal, eindrücklichsten Erinnerungen, ja, bei Ihnen.
Richtig, genau. Also das ist natürlich, weil ich jetzt auch die Ehre hatte, da eben als Schauspieler mitzuwirken. Das waren ja auch nicht alle. Da war viel los. Also die ganze Kirche wurde bespielt. Da gab es den Fernchor der Engel, der war irgendwie im Treppenhaus aufgebaut. Und da gab es dort eine kleine Gruppe und dort eine kleine Gruppe. Und es spielten auch Instrumente mit, auch um die Zeit schon. Das war also alles immer zu wenig geprobt, aber es war alles immer vorbereitet. Und für uns einfach so, weil wir es kannten, Kinder lieben ja auch das, was sie kennen, waren das immer absolute Highlights. Also ich habe mich auch mal gefreut über was man nicht kannte. Aber so die Dinge, wo man schon am Anfang des Jahres wusste, das wird wiederkommen und es wird genauso schön wie das letzte Jahr. Da haben wir drauf hingefiebert. Das ist was ich versuche auch meinen Jungs, die heute unter meiner Leitung singen, immer wieder nahe zu bringen, sie immer wieder daran zu führen, soweit es halt geht, auch auf Dinge hinzustreben, auf Dinge hinzuleben, sich auch vorzufreuen und sagen, wie so ein Countdown innerlich zu entwickeln. Sagen, Mensch, in 2 Wochen ist die Reise, da ist das Probenwochenende, da ist die Fahrt, da singen wir dieses Stück, da haben wir den Wettbewerb. Das ist ja eine Sache, die der heutigen Zeit auch nicht mehr so nahe geht. Ist zumindest meine Erfahrung, dass das jetzt eine andere Zeit auch inzwischen ist. Aber ich möchte eben an den guten alten Traditionen unbedingt festhalten und jedes Jahr das Weihnachtsoratorium zu singen, das kann man nicht mehr ausblenden. Ich kann natürlich jeden Takt, jeden Ton, jedes Instrument kann ich könnte die ganze Partitur auswendig hinschreiben, glaube ich inzwischen. Das ist da ist man wirklich irgendwann, ist man in dieser Musik so drin, dass man meint, man hat sie selbst geschrieben. Und das geht mir dann bei vielen Sachen so, die wir eben so oft aufgeführt haben. Es ist dann Rosensprung, habe ich schon genannt, und Stille Nacht und Macht hoch die Türen, alle so diese Fest, Ode Fröhliche, wo man sagt, boah, das hat so eine Tiefe, das hat so eine Substanz, die die Menschen einfach über Jahrhunderte ja angesprochen hat und die Menschen über Jahrhunderte verbunden hat. Und heute ist alles so schnelllebig und was heute ist, kann morgen schon wieder komplett anders sein. Aber diese Musik, das sind Meilensteine auch in der Entwicklung der Menschheit. Und da sehe ich eben meine Aufgabe darin, daran immer wieder auch festzuhalten, auch wenn es Rückschläge gibt und wenn man mit Dingen, die, sag ich mal, schneller Beifall hervorrufen oder dem Volksgeschmack vielleicht auch dann noch näher liegen als vielleicht selbst so ein Weihnachtsoktober, was ja sehr populär ist, aber eben auch daran festzuhalten, sagen, nein, es gibt einfach Dinge, die sind noch wichtiger als so der schnelle Erfolg und der schnelle Spaß. Und das versuche ich eben auch in meiner täglichen Arbeit umzusetzen, so gut ich das kann.
Jetzt haben wir schon gehört, so richtig wahrgenommen haben Sie die anderen Lieder, die mit doch weltlichem Bezug eher so ein bisschen nebenher.
Richtig.
Sie haben auch den MDR Kinderchor geleitet und da sind Sie ja im besten Fall mit diesen Liedern dann jedoch in Kontakt getreten. Ja. Wie war denn das auf einmal?
Also das war, da habe ich auch eine Entwicklung durchgemacht in dieser Zeit. Also ich bin zum MDR, bin ich gekommen 2011 und war dann dort 6 Jahre. Und als ich dahin kam, hatte ich ja vorher auch fast 9 Jahre in Knabenchor in Hamburg geleitet. Das war quasi meine erste Stelle und da hatte ich auch das Programm so gestaltet, wie ich das halt eben auch aus den früheren Knabenchören herkannte, also sehr traditionell. Und dann kam ich eben nach Leipzig, wo einfach auch eine andere Kultur herrschte, auch im Weihnachtsliedbereich natürlich, weil es eben da so war. Und ich aber ja sozusagen in den östlichen Bundesländern nie gearbeitet hatte, sondern nur in dieser Blase Kreuzchor gelebt habe. Dann war ich weg und dann war ich nur im Westen. Habe auch in, sagen wir, ehemaligen Westberlin studiert, wenn man es jetzt mal sozusagen historisch betrachtet, an der UdK. Mhm. Und kam dann eben in einen Rahmen, die sich gar nichts Schöneres vorstellen konnten, als nur DDR-Weihnachtslieder zu singen, vereinfacht gesagt. Oder zu hören, wenn ich jetzt das Publikum sehe. Und das hat mich erstmal ein bisschen irritiert, weil ich das immer so als Lieder zweiter Klasse empfunden hatte und sagen, na, die gibt's auch, aber eigentlich sind das nur Lieder, die halt irgendwie aus der Retorte geboren werden mussten, weil eben das Christkind irgendwie vorkam. So wie ja auch Engel umbenannt wurden in der DDR und alles mögliche, was so irgendwie mit der Bibel in Kontext im Zusammenhang gestanden hätte, wurde halt irgendwie dann negiert. Und das habe ich dann ein bisschen abschätzig gesehen. Und dann habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass viel mehr Leute im Osten diese Lieder gern singen, als Menschen im Westen singen. So. Und das ist immer noch so. Also ich war jetzt in Köthen beim Bachfest bei einem Konzert und da kam der Sänger raus und hat gesagt, Leute, wir singen erstmal ein Choral. Also wir singen überhaupt erstmal gemeinsam. Hat die ganze Kirche, also Menschen, die einfach im Konzert waren, die gar nicht im Gottesdienst waren, zusammen nach seiner Anleitung einen christlichen Choral gesungen, aber sie haben alle gesungen. Das hat mich total berührt. Ich dachte, boah, das geht eigentlich in diesen östlichen Ländern immer noch viel, viel besser als im Westen, weil eben auch, und das ist dann der Vorteil dieser DDR-Weihnachtslieder in gewisser Weise, dafür gesorgt wurde, dass eben alle etwas zum Singen haben, egal ob sie mit der Kirche irgendwie sich gemein fühlen oder nicht. Und das habe ich gespürt, und dann in so einem Gewandhaus zu sein und dann wurde halt immer, sind die Lichter angezündet, gesungen. Das war so der Titel auch der Weihnachtskonzerte, damals am Anfang zumindest noch, weil Hans Sandig, der den Chor gegründet hatte, ja dieses Lied geschrieben hatte. Das war sein Kind quasi. Und das hieß dann für diese Konzerte, die heißen so, die hießen dann über Jahrzehnte halt vorher auch so und dieses Lied wird in jedem Fall mit allen zusammen gesungen. Und das hat mich schon sehr berührt auch, oder erstmal habe ich erstmal gelernt, was eben da auch drin steckt in diesem Lied, wenn dann irgendwie dann, weiß ich gar nicht, wie viele Leute es waren, 2000 oder so im Gewandhaus und dann alle zusammen dieses Lied singen mit einer Eindringlichkeit, mit einer Inbrunst, boah, das war schon wirklich toll. Und dann habe ich diese Lieder, auch 1000 Sterne sind in der Dom, wäre sowas, ist jetzt nicht von Sandig gewesen, sondern von Siegfried Köhler, auch wirklich schätzen gelernt und habe sie dann auch, je nachdem, wie so die Programmatik dann aussah und ob das jetzt auch eher Jüngere waren, die das sagen, oder Ältere oder was eben dazu noch kam an Programm, das muss ja auch gut passen, habe die dann auch in die Programme eingebaut und den entsprechenden Erfolg damit, glaube ich, auch gehabt.
1000 Sterne sind ein Dom, eins unserer schönsten, finde ich. Musikalisch, textlich wunderbar, sehr, sehr schön auch. Wenn wir uns die Lieder anschauen, wer sie auch geschrieben hat, also Oh, es riecht gut, Oh, es riecht fein zum Beispiel. Das war ja eine Tanzpädagogin, das auch in der Frösi erschien dann, das also sehr volksnah. Sind die Lichter angezündet, wir haben es gerade gehört, Hans Sandig ebenfalls, auch einstiger Dirigent vom MDR Kinderchor. Vorfreude, schönste Freude, Hans Naumikat.
Ja.
Guten Abend, schönen Abend. Eigentlich eine Volksweise und dann auch aufgegriffen vom Ehepaar Naumikat, um es zu bearbeiten musikalisch, den Text auch zu erweitern, so viel Heimlichkeit, auch eine Musikpädagogin geschrieben. Das sind ja alles zwar Menschen, die auch in der Musik zu Hause sind, jedoch nicht dieses klassische Musikstudium haben, sondern die irgendwo dann in die Welt auch gehen, also von der Bühne weg, sag ich mal, und mehr zu den Menschen in der Pädagogik und dergleichen. Macht das vielleicht auch die Lieder aus, dass sie ein bisschen näher am Volk sind? sind, wenn man jetzt nicht gerade eben so das Kirchliche im Sinn hat?
Also das ist eine gute Frage. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich sie beantworten kann. Ich habe gerade auch so, als Sie jetzt diese Lieder alle aufgezählt haben, die sind mir auch nochmal so durch den Kopf jetzt so geschossen. Und es gibt eben eine wichtige Verbindung. Also ich glaube, diejenigen, die diese Lieder geschrieben haben, vielleicht Texte oder eben auch Melodien, Sie haben es ja zum Teil auch genannt, die Namen, die haben ja alle die traditionellen Weihnachtslieder alle gekannt. Da ist ja niemand auf die Welt gekommen und hat ein Weihnachtslied geschrieben, ohne sich auf diese Tradition von Stille Nacht und von Ode Fröhliche und von Es ist ein Rosenstrom und so weiter zu begründen. Sondern sie haben sie alle gekannt und vielleicht sogar auch gesungen, aber gekannt haben sie in jedem Fall. Und da kann man ganz viel draus lernen, weil diese Lieder haben natürlich zum Teil auch rein musikalisch eine Gemeinsamkeit, weil sie eine Eingängigkeit haben und einen Anspruch in sich. Das sind nicht banal, aber sie überfordern auch keinen. Es sind so Ohrwürmer, kann man eigentlich sofort nachsummen oder nachsingen. Und der eigentliche Wert eines Liedes, behaupte ich einfach mal, liegt eher in der Musik als im Text. Das sieht man schon daran, dass ja gerade Kinder Lieder singen, sozusagen mit ausnehmendem Text, sie können es gar nicht verstehen, selbst wenn man es ihnen erklärt, haben sie es wieder vergessen und es interessiert sie überhaupt nicht, was sie da singen. Sie singen dieses Lied und fertig. Oder sie dichten sich dann irgendwas zusammen, sie schnappen was auf und singen das irgendwie nach, also so zurechtgehört, sagt man dazu, was gar nichts mit dem Inhalt des Liedes zu tun hat, aber irgendwie passt es so, dieses Wort haben sie mal gehört, wie Kinder eben auch Sprache lernen. Und die Eindringlichkeit erschließt sich nicht durch den intellektuellen Zugang zu dem Text, vielleicht für Erwachsene dann eher und die wollen auch mal drüber nachdenken und so, aber da, wo es angelegt ist in der Kindheit, eigentlich nicht. Also oft kann man eben so ein Lied auch auf nah singen und findet es schön oder man singt eben auch in einer anderen Sprache, versteht sie gar nicht, findet es auch schön. Also ein Lied mit einem guten Text, mit schlechter Melodie, ist komplett verloren. Ein Lied mit einer guten Melodie, mit einem schlechten Text, das kommt schon vor, das hat eine Chance. Da muss man wirklich sagen, jeder Pastor beneidet mich, wenn ich eine Bachkantate aufführe und dann kommt unser Pastor in der Kirche und sagt, er weiß eigentlich in der Predigt gar nicht mehr, was er sagen soll, weil die Musik hat eigentlich alles gesagt. Da erreicht man Ebenen im Menschen, die kann man nicht ansprechen. Und natürlich braucht ein Lied einen Text, das ist klar. Und wenn der nur eben komplett weltlich ist und nicht geistlich ist, dann kann eben dieses Lied trotzdem ganz viel tragen. Und auch viel aussagen, weil es nicht zwingend einen geistlichen Kontext braucht. Aber es braucht natürlich eine spannende, ansprechende Melodik. Und diese Lieder, die Sie aufgezählt haben, die haben das alle. Also eben auch sind die Lichter so einfach, wie es ist. Das ist ein Ohrwurm und der ist nicht banal. So ein Lied muss man erstmal schreiben.
Das stimmt wohl. Und Musik als Sprache der Seele wird eben von allen verstanden.
Genau. Ne?
Jetzt haben wir gehört, diese Lieder sind Ihnen ja, wie gesagt, später begegnet. Ist es auch das, was die Lieder so zeitlos macht? Wie schätzen Sie Ihnen das ein?
Genau.
Also, dass die so herrühren vom Herzen auch.
Ganz genau. Das ist das, was uns eben, also nicht nur Weihnachtslied, sondern die klassische Musik ja in jedem Fall und selbst DDR-Weihnachtslieder kann man ja jetzt inzwischen schon als Klassiker bezeichnen, weil ja Jahrzehnte zwischen deren Entstehung und dem heutigen Tag liegen. Und heute passieren Dinge, die waren gestern noch undenkbar. Und ich finde das immer wieder, also ich habe es schon mal gesagt, so das ist so mein Lieblingswort, so faszinierend oder auch beseelend, beglückend, wenn man da wie in so eine Zeitreise eintreten kann. Weil wenn ich so ein Stück jetzt Weihnachtsoratorium jetzt habe und habe mich da so oft mit befasst, habe es gesungen ohne Ende, habe es jetzt auch dirigiert, schon sehr, sehr, sehr oft, auch in Leipzig. Selbst mit dem MDR Kinderchor habe ich ein Arrangement erstellt für quasi Oberstimmenbesetzung mit einer Bassstimme, aber eben jetzt ohne Tenor, damit auch dieser Chor das aufführen konnte. Im Gewandhaus haben wir das dann auch aufgeführt in einer von mir zusammengestellten Arrangement. Und irgendwann hat man das Gefühl, man sitzt eigentlich neben dem Komponisten und der hat das für einen selbst geschrieben, weil wenn mich das jetzt berührt, wenn ich da vielleicht sogar ein Tränchen im Auge habe und denke, boah, das löst was aus, das macht mich in dem Moment wirklich glücklich, das heilt irgendeinen Schmerz, der woanders aufgetreten ist, dann hat der Komponist das ja quasi für mich geschrieben, weil er muss das ja schon so ähnlich gespürt haben, sonst hätte er das nicht schreiben können. So, und der Mozart und wie sie alle heißen danach, also alle Musik, Beethoven, alles, was mich berührt. Und die sind schon lange, lange, lange nicht mehr am Leben, aber deren Musik ist da und das, was sie sozusagen an Seele vielleicht gespürt haben, das kann ich nachspüren. Und das ist doch einfach großartig, wenn man da merkt, es gibt Verbindungen zwischen den Menschen, auch über Generationen hinweg, auch in Jahrhunderte, die lange, lange, lange her sind. Und das gerade so dieses Verbindende, was eben der heutigen Zeit, gerade durch das Zeitalter des Smartphones, wo man meint, man hat dann irgendwie 10.000, 20.000, 30.000 Freunde oder Follower oder sonst was und zieht eigentlich alles, was an Begegnung stattfindet, nur noch in die Breite und verliert dadurch, hat dann eben vielleicht 30.000 Leute, die wissen, was ich heute gefrühstückt habe, wenn ich so populär bin, dass die Leute sich das angucken, was eigentlich keinen interessiert. Aber man zieht es eben total in die Breite und man verliert dadurch Tiefe. Und es sozusagen auch Kommunikation, auch zwischen den Jugendlichen, ist ja an Oberflächlichkeit gar nicht mehr zu unterbieten oft. Es ist einfach nur noch schnell, schnell und hier und da und überhaupt sozusagen wirkliche Auseinandersetzungen, wirkliche Gespräche finden ja viel weniger statt, als das früher war. Und die Jungs, die eben dann heute für sowas zu faszinieren sind, denen sage ich das immer, Leute, das ist, ihr spürt das vielleicht genauso, wie das Bach vor 300 Jahren gespürt hat, als er das komponiert hat. Oder eben jemand vor 30 Jahren, als er das Stück geschrieben hat. Das ist dann eigentlich auch egal. Man geht in eine andere Zeit, man nimmt zu Menschen Kontakt auf und versucht, sich in sie reinzuversetzen und ihre Emotionalität nachzuspüren. Und das schafft keine KI, na, das schafft auch keine App. Das ist einfach verloren. Wenn wir diesen Zugang dazu verlieren, und das wäre so meine Angst, auch weil ich eben jetzt immer noch so jung bin, dass mich das betreffen würde, wenn es dann nur noch über künstliche Intelligenz geht. Und ich habe gehört, es gibt Versuche, dass man auch Chören, wenn ich eben, Tenöre sind immer knapp, mit künstlicher Intelligenz dann eben Tenorstimmen noch addiert zu einem Stück. Also in so einer Welt möchte ich eigentlich nicht mehr leben. Ich möchte auch nicht arbeiten. Das hat mit dem, wie wir aufgewachsen sind und wie wir auch erzogen wurden und auch wie wir auch sozusagen unser Lebensinhalt darauf bezogen haben, nichts mehr zu tun. Und deswegen bin ich da eben der Traditionalist, der Klassiker und sage, wir machen es mit normalen Noten. Bei uns haben die Jungs auch keine iPads zum Singen, sondern die haben die ganz normalen Klavierauszüge, die eben auch mal auseinandergehen und sie haben auch keine Handys in der Hand. Wir machen das einfach so, ich sage immer, wie in der Steinzeit, wie ich es früher gemacht habe, solange ich hier Chorleiter bin. Da lebt ihr das mit und es geht ihnen, glaube ich, gar nicht so schlecht dabei.
Das denke ich auch, wenn man so am Wesentlichen bleibt.
Genau.
Außerdem, die riechen ja auch viel schöner, die
absolut.
Auszüge.
Ja, das und ist das doch wunderbar, so ein Klavierauszug in der Hand, so eine haptisch in der Hand zu halten. Sagen, die 30 Seiten, die haben wir jetzt geschafft, die 40 Seiten, die machen wir noch. Das ist doch einfach ein ganz anderes Erlebnis von wirklich begreifen im wahrsten Sinn des Wortes. Wirklich, ich habe was begriffen, ich kann es anfassen, ich kann es in die Hand nehmen. Das ist so die gute alte Zeit, an der ich immer mehr hänge und alles, was so neu hinkommt. Ich habe auch ein Smartphone, ich reise natürlich auch damit und bin froh, wenn ich irgendwie weiß, wie ich meine Zugverbindungen umgestalten kann, wenn auf einmal die Bahn aufhört zu fahren. So, das ist ja ganz klar. Aber ich möchte da mein Lebensglück an solche Geräte und auch an das, was letzten Endes damit in Verbindung ist, möchte ich überhaupt nicht hängen.
Jetzt haben wir schon gehört, über die Musik ist den Komponisten damals ja ganz viel gelungen, gerade auch bei diesen DDR-Weihnachtsliedern. Die sollten ja auch eher einen weltlichen Bezug haben. Was glauben Sie, wie es denen trotzdem gelungen ist, sie zu Weihnachtsliedern zu machen? Was ja nun mal trotzdem den Ursprung hat, den es hat als Fest.
Ja.
Auch wenn jetzt kein Engel vorkommt oder vielleicht kein Christkind. Warum assoziieren wir es trotzdem mit Weihnachten? Und jeder kriegt Gänsehaut und alleine, es ist für uns eine Zeit angekommen, übers schneebedeckte Feld, unterm sternbeglänzten Zelt. Was sind denn das für wunderbare Worte? Und es ist weihnachtlich, ja?
Genau. Ja, ich glaube, dass das Weihnachtsfest ja wahrscheinlich nur eine sehr kurze Zeit ein wirklich nur christliches Fest war. Zur Bachzeit hat man das Weihnachtsfest ja so gar nicht gefeiert, sondern Weihnachtsbaum und Weihnachtslieder im eigentlichen Sinn sind ja eine romantische Erfindung. Das ist ja gar keine Erfindung der Barockzeit. Und viele Sachen interpretieren wir dann auch vielleicht älter, als sie tatsächlich sind. Aus dem Zeitalter der Romantik kommt das ja. Und das Weihnachtsfest ist eben ein Familienfest gewesen. Man kommt zusammen. Wann kommt man denn schon zusammen? Auch damals hat man schon geklagt, dass die Eisenbahn wurde erfunden. Das heißt, Leute konnten ganz schnell von A nach B fahren. Man konnte überall sein. Und auch da stöhnten ja schon welche und sagen, jetzt ist der Untergang des Abendlandes mit der Eisenbahn. Die Leute verlieren ihre Ruhe und ihren Bezug zur Wirklichkeit. Und Weihnachten war dann für alle eigentlich verordnet, vielleicht nicht für die Musiker, die hatten immer viel zu tun, aber eben für alle anderen verordnete Ruhe. Ja. Fatih war auch zu Hause und hatte eben keine Sitzung und muss eben auch keine E-Mails mehr schreiben und so weiter. Also, und das haben wir als Kinder ja als sehr intensiv wahrgenommen, gerade diese Frage des gegenseitigen Beschenkens, der Heimlichkeit, also so viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit, es war eben eine Heimlichkeit. Man durfte nicht in das Wohnzimmer, wenn dann der Weihnachtsbaum vielleicht geschmückt wurde oder wenn die Geschenke schon ausgelegt wurden. Und das ist uns ja auch irgendwie tief verankert als Kinder. Da spielt das Christkind wahrscheinlich für so ein Kind, was jetzt kurz vor der Bescherung ist, eine sehr untergeordnete Rolle, würde ich sagen, selbst wenn man am Nachmittag in der Kirche war. Also wenn man die gerade auch diese ganze Gemütlichkeit, diese Weihnachtsmärkte, das Beisammensein, die Gemeinschaft, die entsteht, die Feste, die man damit feiert, wenn man das alles wegnimmt, dann wäre das schon ein ganz anderes Weihnachtsfest. Das muss man schon, auch sage ich auch als jemand, der schon auch hinter der religiösen Idee total steht. Aber das, also gerade diese Gemütlichkeit, dass Gemeinschaft entstehen sollte, manchmal in den Familien ist ja auch schwierig, dann ist es mit der Gemeinschaft so eine Sache, wenn die Familie nur einmal im Jahr zusammenkommt und alle kommen so aus ihren jeweiligen Leben und haben schon eigene Familien und auf einmal soll alles so heimelig sein wie früher. Das geht oft schief, aber gut, auch solche Erfahrungen gehören natürlich dann dazu. Es ist nicht immer nur alles Gold, was glänzt, selbst beim Weihnachtsbaum.
Haben Sie auch andere Interpretationen früher wahrgenommen oder dann auch als selbst ausübender Musiker, wie zum Beispiel musikalische Schlittenfahrt von Joe Kurzweg zum Beispiel?
Also eigentlich nur am Rande. Gibt es ja auch von Leopold Mozart, gibt es ja auch ein Stück, da komme ich jetzt gerade gar nicht auf den Namen. Ich glaube, es heißt auch die Schlittenfahrt.
Heißt das.
Gut, wunderbar. Danke. Kleine Bildungslücke nochmal geschlossen. Genau, aber das habe ich eigentlich als Kind nicht so wahrgenommen, weil seitdem ich denken konnte, war klar, ich gehe in den Dresdner Kreuzchor und da war das Programm fixiert und festgelegt und da war im weltlichen Bereich halt nicht viel zu holen. Und beim MDR haben wir dann eben mit den Weihnachtsliedern aus aller Welt sehr viel zu tun gehabt, aber da habe ich dann natürlich auch versucht, auch im Bereich größerer oratorischer Sachen auch, sie für den Kinderchor so zu arrangieren, dass es dann gut aufführbar war.
An welches Weihnachtslied erinnern Sie sich besonders, so aus Kindertagen oder vielleicht auch dann als Chorleiter, dass Sie sagen, in der Neubegegnung, ja, mit den Liedern, die mir früher nicht geläufig waren, da habe ich entdeckt, was ich mit mir trage.
Also ein paar Sachen habe ich ja schon genannt, das war so Ode Fröhliche und Stille Nacht, also die einfach ständig gesungen wurden und die vor allem eben auch mit dem Heiligen Abend in besonderem Bezug standen, weil das war, da hat es eben einfach geknistert, da war, wenn man früh aufwacht, war alles anders und diese Spannung, die einfach sich so durch die Gemeinschaft zog, die nimmt man dann eben mit, auch mit den Liedern, die nur dann gesungen werden oder eben vorrangig dann gesungen wurden. Das waren eben die Heiligabendlieder, Stille Nacht und Ode Fröhliche, also die richtigen, echten Weihnachtslieder. Heute ist ja alles ein bisschen verwässert und es gibt Adventslieder und Weihnachtslieder und es wird nicht alles irgendwie zusammengegossen und für viele Menschen ist ja mit dem zweiten Weihnachtstag Weihnachten eigentlich vorbei und tatsächlich geht es ja erst los. Mit dem 25. beginnt ja die Weihnachtszeit, die ja dann bis in den Februar hineinreicht, bis Maria Lichtmess, also der frühere Thomaskantor Georg Christoph Biller hat mir mal Ende Januar eine Weihnachtskarte geschickt oder die Weihnachtskarte, die der Thomanerchor verschickt hat, hatte mir geschickt und schrieb nochmal dazu, geht bis 6. Februar oder so. So war das. Aber Ihre Frage war ja, gibt es so ein Lied? Das Lied, was mich immer wieder am meisten fasziniert, ist, weil es eine persönliche Erfahrung hat, das ist Maria durch den Dornwald ging. Das ist auch ein Adventslied. Kommt ja auch aus Mitteldeutschland, aus dem Eichsfeld. Natürlich ist es ein christliches Lied. Das habe ich eigentlich bei meinem Knabenchor in Hamburg auch nicht gebracht, weil ich immer dachte, boah, das ist eben doch sehr, sehr schwermütig und vom Text her auch quasi nicht zu vermitteln. Und dann habe ich irgendwo mal gehört, das ist das Weihnachtslied, was eigentlich auch unter Kindern oder Adventslied, was unter Kindern am liebsten gesungen wird. Und ich konnte es eigentlich gar nicht glauben, als ich Berufsanfänger war. Und dann habe ich gedacht, gut, dann probiere ich das mal. Da muss ja irgendwas dran sein an diesem Lied. Und habe das dann eben einfach mal in den Vorchöre waren das damals, also die Chöre, die einstimmig sagen, aufgenommen in das Konzertprogramm und habe genau diese Erfahrung gemacht. Es ist das Lied, was die Kinder am liebsten singen, obwohl sie den Text eigentlich überhaupt nicht verstehen. Selbst Erwachsene würden das kaum verstehen oder man müsste sich sehr anstrengen, das intellektuell klar zu machen, worum es da wirklich, was die Aussage dieses Lieder ist. Und es ist ein Lied, was überhaupt nicht schwungvoll ist. Heute ist ja irgendwie auf Unterhaltung viel angelegt. Das muss schnipsen und das muss krachen und da muss man auf 2 und 4 klatschen und Synkope hier und Synkope da und das muss sozusagen irgendwie bespaßen. Und das hat es überhaupt nicht. Eine ganz ruhige Melodie hat also alles das, was ein erfolgreiches Kinderlied von heute braucht, nicht und funktioniert viel besser als, also ich glaube, in der Weihnachtsbäckerei, was ja irgendwie alle Welt hier auch so hin und her gekräht hat, ob im Osten oder im Westen, das muss seine sozusagen die eigentlichen Wert, die eigentliche Substanz beweisen und ob das in 50 Jahren noch gesungen wird oder in 100, das muss man wirklich bezweifeln. Aber bei Maria durch den Dornwald ging, lehne ich mich aus dem Fenster, solange Adventslieder gesungen werden, wird dieses Lied gesungen werden. Das hat die Zeit gehabt, vergessen zu werden und die Chance hat es nicht ergriffen, sondern es ist immer weitergetragen worden. Und es ist für mich wirklich mit das Schönste im Jahr, wenn dann im April, Mai die Korrente-Jungs, also die Jungs, die in der Vorausbildung sind, so in Grundschule oder noch drunter, sagen, Herr Kaiser, wir haben ja schon ganz lange Maria durch den Dornwald ging nicht mehr gesungen. Können wir das nicht mal wieder singen? So, und dann singen wir halt im Mai Maria durch den Dornwald ging und die Jungs singen das mit einer inneren Anteilnahme, die man mit allen Bespaßungsliedern, mit denen man die halt unterhalten kann und was sie auch dann irgendwie gerne singen. Also diese glänzenden Augen, diese totale Begeisterung sieht man eben nur dann in so einigen Liedern, wie Maria durch den Dornwald ging. Und das ist für mich so das Aha-Erlebnis, weil ich da nicht dran geglaubt hätte. Und ich habe es probiert und habe gemerkt, das stimmt.
Jetzt ist mir was passiert, während Sie erzählt haben oder während unseres Gesprächs. Wir haben ja unser Augenmerk legen wollen auf DDR-Weihnachtslieder mit weltlichem Bezug. Und wir haben das ja auch getan. Und jetzt haben Sie geschafft, dass ich erkannt habe, dass auch gerade diese Sachen, auch die kirchlichen Lieder, dass die letztendlich auch dazugehört haben.
Ja.
Dass man das gar nicht trennen kann. Und mir wird jetzt einfach bewusst, dass man das gar nicht trennen sollte, weil eine stille Nacht Heilige Nacht oder auch ein Maria durch einen Dornwald ging oder eben sind die Lichter angezündet. Das gehört einfach zusammen. Richtig. Und dafür möchte ich Ihnen mal Danke sagen. Das war jetzt eine sehr schöne Erkenntnis.
Ja, das freut mich total. Mit dem Ausgang des Gespräches hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, weil es letzten Endes ja wirklich nur darum geht, diese Botschaft auch, die ja das Christentum für sich beansprucht, und das ist letzten Endes die Gemeinschaft zwischen den Menschen. Also man könnte sich jetzt so ausdrücken, könnte Liebe sagen, aber das ist letzten Endes, wie man es nennt, ist es egal. Es ist einfach sich aufgehoben sein. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Und das zu nicht nur daran zu glauben und sozusagen das als innere Überzeugung zu haben, sondern es eben auch lebendig werden zu lassen, das ist ja letzten Endes unser aller Aufgabe. Und nur dann sind wir wirklich Menschen. Und so ein Konzert, wo eben es undenkbar ist, dass Menschen gemeinsam singen, das ist unvorstellbar. Und gerade so ein Lied wie Sind die Lichter hat eben dazu beigetragen, trägt sich auch weiterhin dazu bei, wahrscheinlich sogar zunehmend in der Zukunft, weil das christliche Gedankengut eher, sag ich leider, zurückgedrängt werden wird, eben dadurch, dass es viele Menschen nicht mehr so für sich wahrnehmen wollen. Und dann sind es halt andere Lieder, aber unterm Strich müssen wir einfach dabei bleiben, zu sagen, wir sind einfach eine Gemeinschaft und brauchen sinnvolle Instrumente im wahrsten Sinn des Wortes, um das auch auszudrücken. Und die Stimme ist ja nun ein Instrument. Ich sage den Jungs immer, wenn ihr gefragt würdet, spielt ihr ein Instrument? Sagt ihr, ja, ich singe. Ja? Mhm. Und Stimme und Stimmung ist ja nicht zufälligerweise fast dasselbe Wort. Also es ist das Instrument der Seele des Menschen. Viel mehr als jedes richtige Instrument, was letzten Endes unserer menschlichen Stimme ja nur nachempfunden werden konnte, weil die Stimme zuerst da war. Und wir haben das alle in uns. Jeder ist ein Musiker. Letzten Endes, jeder hat eine Stimme. Und wir sollten sie auch dann entsprechend nutzen und einsetzen. Und es macht nirgendwo mehr Freude als in der Gemeinschaft.
Das will ich jetzt genau so stehen lassen, Herr Kaiser. Ich sage Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank für so viel Besinnlichkeit und auch Rückbesinnung im wahrsten Sinne des Wortes wieder so zum eigentlichen Kern. Und genau so soll auch Ihr Weihnachtsfest und Ihre Adventszeit sein. Sehr besinnlich und sehr gesegnet. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Gute Zeit für Sie auch. Dankeschön.
Ja, tschüss. Tschüss. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Sind die Lichter angezündet? Die Weihnachtslieder in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch das Wort zum Tag, einen Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. In diesem Sinne, gesegnete Weihnachten.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. RD